What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's Up Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Schulden, der unterschätzte Teil des LBOs. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Auch wenn das L im LBO für das Fremdkapital steht, so wird diesem Aspekt doch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Das ist zumindest die These meiner beiden Gesprächspartner, die ich euch gern kurz vorstelle. Mein Co-Gastgeber ist ein Finanzierungsspezialist, der durch die Brille des Juristen schaut. Nach 6 zweifellos prägenden Jahren bei Freshfields hat Dr. Tilman Gütt vor 14 Jahren mit ein paar Kollegen die Mittelstandskanzlei Gütt Ock Feldhaus gegründet und berät seitdem viele Finanzinvestoren und Finanzierer von LBOs. Hallo Tilman, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Bastian, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Tilman hat einen Gast mitgebracht, einen Mandanten, wie ich schwer annehme. Tobias Püschel ist für die Finanzierung der Beteiligungen in seinem Private Equity House zuständig. Er hat sein Handwerk als LBO-Finanzierer auf Bankenseite gelernt und ist heute CFO bei Maxburg Capital Partners. Willkommen in der Runde, Tobias.
Servus, danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Auch auf dich habe ich mich gefreut. Du bist ein Bayer, das werden wir gleich hören. Was du für einen Werdegang hast, das werden wir hoffentlich auch von dir hören. Erzähl uns mal ein bisschen, wie war dein Weg hin ins Private Equity House?
Ganz ursprünglich angefangen habe ich mit einem großen roten S auf der Stirn in der Sparkasse mit Oma Erna am Schalter und noch Überweisungen ausfüllen und Kontoauszüge sortieren. Ja, das war dann aber dann irgendwie doch nicht der Weg in die Zukunft. Bin dann studieren gegangen, aber dass irgendwie die Bank- und Kreditschiene mich immer irgendwie am meisten interessiert hat, trotz aller möglichen Praktika, auch im M&A oder in Projektfinanzierungen, bin ich dann bei der Norddeutschen Landesbank gelandet nach dem Studium. Und da war auch relativ schnell klar, dass ich dort in der Aquifinanzierung tätig sein werde. Und das war eine super Schule. Ja, danke nochmal an Kolmar Dick, wenn er das hört, dass ich mich da so entwickeln durfte. Und das war sehr spannend. Ne? Da habe ich das klassische Handwerkszeug genau für das gelernt, was ich jetzt von der anderen Seite vom Tisch mache. Akquisitionsfinanzierung im Lower Mid-Cap und Small-Cap-Bereich, was natürlich ein super spannender Bereich auch hier in Deutschland ist. Und dann habe ich eine weitere große Chance gekriegt. Dann haben mich meine damaligen Kunden von Beat Equity aus Hamburg angesprochen, ob ich nicht zu denen kommen will. In der CFO-Position, die umfasst auch hier bei Maxburg immer noch das ganze Thema Fund Structuring, bisschen Thema Hobbyjurist und Hobbysteuerberater für die Firma, aber eben auch im Kern sich um alle Fremdfinanzierungen, Bankbelange, sowohl in der Strukturierung als auch dann während der Laufzeit der Kredite zu kümmern. Ja, und eines schönen Tages hat dann auch Moritz Greve nochmal bei mir angerufen, weil auch die wen in der Funktion gesucht haben und gehört haben, dass ich wohl keinen so schlechten Job gemacht habe. Aber auch Maxburg war vorher schon Kunde von mir in der Nord-LW. Und wie du gesagt hast, als Bayer fand ich es natürlich schön, dass mich der Ruf von Hamburg nach München ereilt hat, ja, und konnte mich dann schweren Herzens durchringen, mich wieder Richtung Heimat zu begeben. Und da bin ich jetzt schon seit 2021 wieder. Und in der Zeit haben wir auch viele tolle Finanzierungen wieder gemacht, auch mit Tilman. Aber wohlgemerkt auf beiden Seiten, der berät nicht nur mich, sondern auch teilweise die Banken.
Na, da kommen wir drauf. Warum ist Tobias ein geschätzter Mandant, so geschätzt, dass du gesagt hast, mit dem kann ich mir sogar vorstellen, einen Podcast zusammen zu machen?
Da gibt es eigentlich einen ganzen Strauß von Gründen. Also zunächst mal ist es das Was. Maxburg gehört jetzt nicht zu den Sponsoren, die an einer Ausschreibung teilnehmen und durch den höchsten Kaufpreis dann zum Zuge kommen, sondern die suchen sich eigentlich immer irgendwelche Transaktionen mit gewissen Twists and Turns aus, die inhaltlich besonders spannend und herausfordernd sind. Der zweite Grund ist das Wie. Es macht Spaß, mit den Kollegen zu arbeiten, weil man von Maxburg und insbesondere von Tobias nicht so als notwendiges Übel gesehen wird, wie das manchmal bei Beratern der Fall ist, sondern eher so als Sparring-Partner, mit dem man zusammen dann zu Erfolgen kommt. Und last but not least, die Art und Weise, dass Work Hard, Play Hard wird bei Maxburg sehr gepflegt und auch das kommt in der Zusammenarbeit uns sehr entgegen.
Freue mich schon nächste Woche auf die Wiesen.
Oh je. Ja, das ist ein ganzer Strauß an Argumenten, sehe ich alle ein. Du hast eben schon mal ein bisschen angefangen zu beschreiben, Tobias, was deine Aufgabe ist in Bezug auf das Thema, über das wir heute sprechen. CFO ist in der Regel noch ein bisschen breiter. Du hast mir mal erzählt, das ist eher wie so ein Schweizer Taschenmesser, was du da so an Aufgaben Potpourri hast. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz da durchführen, was muss ein CFO einer Beteiligungsgesellschaft eigentlich alles machen?
Das ist eine gute Frage, weil tatsächlich die Aufgabe, sich auch um die ganze Kreditfinanzierung im Portfolio zu kümmern, die haben die meisten eigentlich nicht, ja, sondern das macht entweder das Investmentteam selbst oder nochmal unterstützt eben durch einen Debt Advisor. Manche mittelgroße Fonds haben auch tatsächlich einen dedizierten Mitarbeiter, der auch wieder nur Kredit macht. Aber das sind wie in meinem Fall nicht auch gleichzeitig die Leute, die sich auch eben um die Fondsstrukturierung, um die Betreuung der LPs, insbesondere bei mir jetzt im technischen Sinne, na, wenn da Rückfragen kommen, Erstellung des Reportings, aber auch hin bis zu US-Steuerfragen betreuen. Ja, und ich vereine das und gleichzeitig finde ich es eine sehr gute Mischung. Ja, weil ich natürlich so im Grunde sowohl Equity als auch Debt in der Transaktion steuere. Und das, glaube ich, auch vorteilhaft ist, auch für die Kollegen im Investmentteam, ja, dass einer im Grunde da alle Zügel in der Hand hat und weiß, wie die Maschine im Hintergrund dann funktioniert, dass das ganze Geld auch zum richtigen Zeitpunkt in der Akquisitionsgesellschaft ankommt. Genau, aber das ist so ein bisschen der Unterschied, ne? Also die meisten Fund-CFOs, wenn du mal welche einlädst, haben eigentlich das Debt-Thema gar nicht mit dabei. Ja, und nichtsdestotrotz in der ganzen Gemengelage, weil es ist ja alles irgendwie Gesellschaftsrecht und Steuerrecht nochmal relevant und so weiter, macht es auch fachlich super Sinn, das zu vereinen.
Okay, verstehe ich. Erzähl uns nochmal, Tillmann hat es schon kurz angerissen, was für Deals sucht ihr?
Tillmann hat richtig gesagt, wir wissen bei ganz vielen Transaktionen, die wir gewinnen, dass wir gar nicht der höchste Bieter waren. Ja, unsere Deals, klassischerweise steigen wir ein, so bei 3 Millionen EBITDA im deutschen Small Cap und Lower Mid Cap. Das sind oft Sachen, wo wir wissen, die wollen mit uns den Deal machen, weil die Gründer an Bord bleiben, weil die wissen, da kann ich in München einfach anrufen oder vorbeikommen und habe nicht irgendwo ein IC in London sitzen, ja, und bin da irgendwie fremdgesteuert, und die überlegen sich schon oft sehr gut, mit wem sie sich nochmal irgendwie die nächsten 5 Jahre zusammen ins Bett legen. Und da sind wir, glaube ich, einfach oft der menschlichere Partner oder die vermitteln können, dass sie wirklich partnerschaftlich unterwegs sein werden. Sagen tun das, glaube ich, alle. Ja, aber ich glaube, wir haben eine ganze Tonne an Referenzen dafür, ja, die wir auch immer gerne vorzeigen, dass wir das wirklich tun und nicht an Tag 1 nach dem Closing mit der Drahtbürste und 2 Dutzend Beratern kommen und den Laden auf links drehen, sondern dass das wirklich eine gemeinsame Erfolgsstory werden soll, oder bei Maxburg-Narrativ ist immer, dass wir gemeinsam die Gemeinschaft im Reisebus sind bis zur nächsten Station.
Okay, gemeinsam im Reisebus sitzt dann zumindest von der Zeit auch der Finanzierungsanwalt. Tillmann, es gibt bei den Finanzinvestoren ja 2 unterschiedliche Ansätze. Die einen haben wirkliche Finanzierungsexperten im eigenen Hause, so wie Tobias einer ist. Die anderen haben es nicht. Aus deiner Sicht als beratender Anwalt, macht das einen wesentlichen Unterschied?
Ja, ich finde schon, dass es einen wesentlichen Unterschied macht. Also vielleicht ganz grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn auf einem Deal überhaupt ein Debt Advisor gesetzt ist, gleich ob intern oder extern. Ich glaube, das schafft für alle Beteiligten Vorteile. Das gibt nochmal eine bessere Ausgangssituation bei ganz vielen Verhandlungen. Wenn ein Haus einen internen Finanzierungsexperten hat, dann hat das meines Erachtens den Vorteil, dass der dieses Haus eben besonders gut kennt und auch dealübergreifend die Situation besser einschätzen kann. Also wir hatten jetzt ja vor kurzem gerade mal so ein Beispiel, da ging es um eine bestimmte Regelung im Kreditvertrag, und häufig wird dann mit Marktüblichkeit argumentiert, was ich immer eher belastend finde, weil das ein nicht gerade schlagendes Argument ist. Tobias hingegen hat gesagt, du, das haben wir in den letzten 5 Deals so und so geregelt, und hat dann wirklich aus dem Portfolio gequatscht, und das war total überzeugend. Und dann am Ende haben wir das auch so durchbekommen, wie wir es wollten. Und ich glaube, das hätte ein externer Berater nicht gekonnt, weil er einfach nicht so die Übersicht über das Portfolio hat.
Okay, kann ich nachvollziehen. Kommen wir mal zu unserem Thema. Ihr seid ja mit einer Kernthese zu mir gekommen, nämlich dass Schulden der unterschätzte Teil des LBOs sind. Das habt ihr in 8 detaillierte Teilthesen runtergebrochen. Die habe ich in Fragen umformuliert, und ich würde sagen, dass wir darüber in den kommenden Minuten einfach mal ein bisschen sprechen. Ich fange mal mit der Frage Nummer 1 an. Warum sind Finanzierungsverträge während der Haltedauer wichtiger als Kaufverträge?
In der Frage steckt eigentlich schon was ganz Wichtiges drin. Während der Haltedauer, Ja, während Transaktionsprozess arbeiten ja alle aufs Closing hin, ne, und dass man die Anteile erwirbt und dass man da einen tollen Deal strukturiert in dem Moment. Und wenn dann das Closing war und der Verkäufer sein Geld hat, ne, und vielleicht kriegt er noch einen Earnout oder hat ein bisschen Vendor-Loan, aber der ist erstmal bedient in dem Moment und dann geht's eigentlich mit den Banken und Finanzierern erst los. Dann habe ich hier Standardlaufzeit irgendwie 7 Jahre lang hier erstmal eine Beziehung, ja, die ich zu pflegen habe, wo ich 7 Jahre lang reporten muss, immer gucken muss bei dem, was ich tue, passt das zum Kreditvertrag? Ja, und das wird teilweise unterschätzt, ja, ist teilweise aber auch ein Thema, wo wir dann auch nochmal im Small Cap wirklich das Management educaten an Tag 1 und sagen, ihr habt vielleicht noch nie einen Kreditvertrag gehabt oder nur den 5-Seiter von der Sparkasse. Jetzt müssen wir euch erstmal erklären, was eigentlich diese umfassende Doku hier für euch heißt und auch für das, wie ihr die Firma führt. Ja, und da muss man natürlich auch an Tag 1 schon ein bisschen mitdenken, wenn man den Deal strukturiert, ja, dass man da nicht irgendwie einen Schnitzer baut, ja, und im Kreditvertrag plötzlich Regelungen drin sind, die man am Ende so gar nicht wollte oder nicht auf dem Schirm hatte. Ja, und deswegen ist aber auch wieder intern, ne, aber auch ein externer Debt Advisor kann das auch machen, der muss vielleicht noch mal ein bisschen mehr fragen, weil er nicht vor Ort beim Team sitzt. Einfach wichtig in der Transaktionsanbahnung, dass man sich eben immer eng austauscht, ja, dass man weiß, was machen denn die Kollegen auf der Equity-Seite? Kriegen wir da bei der Finanzierung vielleicht ein Thema?
Wie stimmt ihr euch denn da mit dem Management ab, wenn ihr die Finanzierungsverträge verhandelt? Du hast ja vermutlich den Hut auf. Die müssen es am Ende ausbaden.
Also in der Transaktionsanbahnung sind wir natürlich mehr mit den DD-Beratern und mit den Verkäufern an sich unterwegs, wenn wir Fragen stellen, was ist geplant, was sind Spezifika des Geschäftsmodells, ja, also typische Sachen natürlich, brauchen wir eine Betriebsmittellinie, brauchen wir Avale, habt ihr irgendwie ein großes Leasing- oder Factoring-Portfolio am Laufen oder ist das geplant, weil man das für irgendwas braucht? Das muss man natürlich alles mit einbeziehen, ne, weil die Banken wollen natürlich wie immer bei solchen Verträgen die allerersten sein, die ihr Geld zurückkriegen und wollen natürlich, dass wir möglichst wenig andere Verbindlichkeiten aufnehmen in der Laufzeit und auch möglichst wenig Geld ausgeben, was nicht zuerst an die geht. Und wenn man dann nachjustieren muss, nachdem schon mal ausgezahlt wurde, dann ist das meistens eben sehr aufwendig, wird wieder dokumentiert, muss die Bank wieder ins Gremium gehen. Ja, also wie so oft, einmal richtig machen und vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen und ein bisschen härter nachdenken, ist oft wesentlich effizienter, als schnell zum Abschluss zu kommen und dann zu merken, dass ich nochmal alle 3 Monate irgendwas hinterher schieben muss, was am Anfang vergessen wurde. Tillmann freut sich, das sind natürlich Aufträge für ihn, ne, aber für uns und auch fürs Management dann von der Gesellschaft ist es natürlich einfach besser, wenn es von Tag 1 gleich alles maßgeschneidert für die nächsten Jahre passt.
Da waren vermutlich schon ein paar Argumente dabei für die Antwort auf Frage Nummer 2, nämlich warum es fahrlässig ist, das L im LBO während der Strukturierung schon zu missachten. Was fällt dir dazu ein, Tillmann?
Genau, also tatsächlich hätte ich jetzt auch auf die erste Frage schon verwiesen. Und ich glaube, der Unterschied, das ist auch das, was im Kern Tobias gerade sagte, ist, bei einem Kaufvertrag handelt es sich juristisch gesehen um ein Zielschuldverhältnis. Ich schließe einen Vertrag ab und der ist mit Leistung und Gegenleistung im Grunde abgeschlossen, wohingegen der Kreditvertrag ein Dauerschuldverhältnis ist. Mit dem muss ich die nächsten 7 Jahre leben. Und wenn ich schon in der Vertragsanbahnung mir nicht überlegt habe, was ich in den nächsten 7 Jahren erreichen möchte, dann werde ich da nie auf einen grünen Zweig kommen. Wenn ich beispielsweise einem Käufer einen Vendor-Loan verspreche mit einer regelmäßigen Zinszahlung und eine Darlehensvaluta, die längst vor der Bankenfinanzierung fällig ist, dann habe ich mir wahrscheinlich 80% der in Frage kommenden Finanzierer schon abgeschnitten.
Und oder genau dieses Volumen von der Senior-Finanzierung abgezogen, ne?
Genau. Und da ist es meines Erachtens wichtig, dass man sich schon früh damit auseinandersetzt, mit wem möchte ich mich, du hast vorher gesagt, ins Bett legen, wer kommt für mich in Frage, und dann muss ich auf dessen Bedürfnisse schon vor der Strukturierung eingehen.
Das führt uns zur Frage nach der Auswahl der Finanzierer. Heißt das, die Entscheidung, mache ich es mit einer Bank, mache ich mit einem Debt Fund, wird nicht sorgfältig oder zu früh gefällt oder wird schon vordefiniert, weil ich mich für eine bestimmte Transaktionsstruktur entschieden habe?
Ich glaube, die Frage ist nicht Bank oder Debt Fund, sondern die Frage ist letztendlich immer, wer ist hier der passende Finanzierer? Und genauso wie beim Thema, bieten wir immer den höchsten Kaufpreis, wenn wir eine Transaktion gewinnen, muss es nicht immer der Finanzierer mit dem höchsten Leverage oder dem allerbilligsten Pricing sein. Oft gibt's ja mal, und das meinte Tillmann ja vorhin auch schon, Themen, die sind halt nicht 0815 in der Strukturierung. Ne? Da haben wir immer mal wieder auch spannende Ideen, ja, die am Ende aber auch mehr wert sind in der Value Creation vielleicht als eben ein bisschen weniger Marge oder ein bisschen weniger Volumen. Und da muss man einfach gucken, wer geht das mit? Ja? Und da gibt's also, na, du kennst die Finanzierer, jeder hat da seine hausinternen Regeln und Vorgaben nochmal, ja, wo man oft sagt, die würden sogar die Sonderlocke mitgehen, aber die kommen nicht durchs Gremium, weil die wollen immer, keine Ahnung, 60% Cash Equity sehen. Und leider haben wir zu günstig eingekauft, ja, so dass man irgendwie mit dreimal Leverage trotzdem nicht auf 60% Cash Equity kommt. Solche Fälle hatte ich auch schon, wo ich sage, Entschuldigung, es kauft halt nicht jeder Software für 20 Mal. Ne? Deswegen macht die Regel vielleicht bei manchen Geschäftsmodellen, die trotzdem gut wachsen und cash generativ sind, keinen Sinn. Ne? Und das, am Ende ist das eigentlich oft eher nach dem Motto, wie gut kann ich die Finanzierung auch abseits vom Volumen und dem Pricing auf diesen konkreten Fall individuell anpassen, die Frage, mit wem man dann auch weitermacht.
Ja. Und wer geht mit mir die nächsten 7 Jahre mit? Das ist ja auch eine ganz wesentliche Frage. Habe ich jetzt ein Target, plane verschiedenste Add-ons hinzuzufügen? Damit habe ich die Frage der Finanzierer ja auch schon in eine gewisse Richtung gedreht im Grunde. Oder plane ich andere Schritte, Expansion ins Ausland und so weiter? Auch das sind alles Fragen, die muss ich mir eigentlich stellen, bevor ich tatsächlich das SPA abschließe und mir überlege, wie ich das Ganze für mich strukturiere und wer für mich da in Frage kommt als Finanzierungspartner.
Was kann denn passieren, wenn man das Thema Buy and Build nicht von Anfang an wirklich sorgfältig mitdenkt?
Im schlimmsten Fall kann ich nichts mehr buyen und bilden. Denn tatsächlich, also viele Finanzierer tun sich schwer damit, schon jetzt Gelder bereitzustellen, ohne ganz genau zu wissen, was zukünftig damit angestellt wird.
Und ich glaube auch, also wir haben da auch 2 sehr erfolgreiche Transaktionen bei uns ja gemacht, einfach an Tag 1 gut drüber nachzudenken, wie will ich denn auch, wenn ich schon ein Acquis-Konzept anlege in den Verträgen, die Mechanik aufsetzen mit der Bank. Klar will die Bank natürlich irgendwo ein Mitspracherecht haben, ne, dass wir nicht komplett vogelfrei Sachen kaufen können. Und gleichzeitig muss man natürlich auch schauen, dass wir genug Freiheitsgrade haben, dass wir da sinnvoll agieren können. Weil meistens passen die Targets ja. Die Frage ist oft, wie hoch ist eigentlich der Aufwand, die neue Tranche rauszulegen? Muss man jedes Mal neu diskutieren, wie viel man hochlevern darf und wie dann das Covenant-Set wieder aussieht? Oder kann man halt irgendwie eine smarte Lösung finden für einen, sag mal, definierten Buy-and-Build-Zeitraum, wo man sagt, okay, jetzt ist der vorbei, jetzt gucken wir, wie es aussieht. Na, und dann geht's weiter nach vorne. Und das ist auch wieder oft wichtiger, diese Mechanik sinnvoll in place zu haben, als zu sagen, kann der Finanzierer, der an Tag 1 die erste Plattform finanziert, bis 50, 100 Millionen Debt hochscalen. Wenn es ein guter Case ist, dann findet man Leute, die danach auch mitmachen. Aber das Framework, wie es weitergeht, das steht erstmal. Das ändert sich nicht, auch wenn die ersten Konsorten dazukommen. Ja, und ich glaube, da haben wir mittlerweile einen guten Präsident. Vielleicht wird er irgendwann der Marktstandard, wer weiß, ja, geschaffen, mit dem aber, glaube ich, alle sehr, sehr happy sind in der Arbeit.
Was das Thema Flexibilität anbelangt, würden die Debt Funds ja immer sagen, da sind wir vorne. Wenn wir mal bei den Banken bleiben, kann man da Unterschiede finden? Oder sagen, die kleineren sind vielleicht ein bisschen flexibler als die großen Häuser? Oder geht das so generell nicht zu pauschalisieren?
Also von meiner Seite würde ich sagen, kommerziell pauschalisieren kannst du das gar nicht. Da gibt es kleine Häuser, die sind super flexibel. Und dann gibt es kleine Häuser, die sind extrem eng in ihren Leitplanken, ja, und können halt nichts anderes machen. Ja, und was aber, glaube ich, wichtig ist, es steht und fällt halt wie so oft im Leben nicht nur mit der Bank oder mit dem Haus dort, sondern auch mit den Leuten dort. Ja, habe ich dann Ansprechpartner, der gewillt ist, hier auch mal was Neues zu machen und eine andere Struktur mit der Marktfolge zu diskutieren oder auch nicht. Ja, und auch das ist auch oft bei mir das Thema, wenn ich sage, okay, ich habe eine Idee, ne, das ist ein bisschen speziell. Wen spreche ich denn als erstes an, ob er sich das vorstellen kann? Dann habe ich nämlich schon so meine Kandidaten. Und wenn die alle sagen, das wird bei uns ganz, ganz schwierig, dann weiß ich, muss ich die anderen vielleicht gar nicht mehr fragen danach. Ja, aber das Gute ist auch, die sind weiterhin alle offen zu diskutieren und sagen nicht, es gibt den LBO-Standard und so muss es gemacht werden, ne, sondern die wissen auch, jede Transaktion ist anders. Jeder Verkäufer ist auch anders in dem, was er will. Nicht jeder will irgendwie standardmäßig oben in die Holdco vom Doppelstock rein. Da gibt's dann auch die entsprechenden Persönlichkeiten, die sagen, nein, ich bleib schon schön direkt an meiner Gesellschaft weiter beteiligt. Ja, und da muss man halt eine Lösung finden, wie man das macht, ne, auch mit den Sicherheiten zum Beispiel.
Das finde ich einen total interessanten Punkt, den du da gerade ansprichst. Denn die Ansprache der Banken ist ein wesentlicher Punkt, der es geht nicht allein darum, dass ich jetzt besonders viel Fremdkapital bekomme, sondern tatsächlich sind das ja auch nochmal Sparring Partners. Die schauen auf einen Deal vielleicht aus einer ganz anderen Richtung als ihr jetzt. Und in dem Moment, wo du bei bestimmten Leuten anrufst, weißt du ja auch, von dem bekomme ich jetzt nicht nur eine Einschätzung, ob sie es machen oder nicht, sondern vielleicht auch eine Einschätzung, weshalb sie es gerade nicht machen oder weshalb sie es interessant finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für euch auch doch ein wesentlicher Gesichtspunkt ist, den ihr dann auch in Erwägung zieht.
Absolut. Auch das sage ich auch immer. Ich versuche immer möglichst früh mit den Banken zu sprechen. Ja, die Kollegen im Investmentteam, die sind natürlich mit ihrer Equity-Brille unterwegs. Ja, und bei sich selber aus der Bank, du guckst nochmal anders auf Themen, du schätzt Risiken anders ein, du stellst nochmal andere wichtige Fragen, die wir oft auch für uns, für die Due Diligence nochmal mitnehmen und sagen, das ist ein sehr guter Gedanke, das könnte natürlich schief gehen, dann müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Also auch in der Richtung sind Banken halt nicht nur, ja, dann muss halt irgendeiner einen Kredit geben und dann bitte nicht mehr melden und uns in Ruhe lassen die nächsten 7 Jahre, ja, sondern schon auch einfach ein Sparringspartner für uns. Oder wie ich auch immer sage, na, weil ich beide Seiten auch mache, denkt einfach über Banken nach, als das sind letztendlich Co-Investoren. Ja, wir kriegen Geld in Eigenkapitalform von unseren LPs aus dem Fonds und wir kriegen Geld von Banken an einer anderen Stufe vom Wasserfall. Na, aber oft, na, auch gerade bei Buy-and-Build-Geschichten, kommst du irgendwann in eine Phase, wo du sagst, hey, 60-70% vom Geld, was in dieser Struktur steckt, kommt von Banken. Ja, und um die müssen wir uns kümmern. Ja, und das sind aber auch die ersten, die natürlich bei dir am Telefon anrufen, wenn so ein Thema mal irgendwie Probleme kriegt oder zuckt. Ja, und das muss man natürlich im Hinterkopf haben. Und da versuche ich natürlich auch abseits von, wir haben einen neuen Deal, natürlich mit den Kollegen da auch zu sprechen, im Austausch zu bleiben, dass die da auch immer up to date sind, was bei uns so passiert. Na, auch abseits von, hier kommt das Quartalsreporting, bei Fragen bitte melden. Man kann auch zwischendurch einfach mal sprechen oder gerade wenn es gute Neuigkeiten gibt, schon vor dem Reporting mal anrufen und Hörer in die Hand nehmen. Ja, aber ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass das auch nicht wie Tillmann nur ein nötiges Übel ist, ne, als jemand, der auf einer der beiden Seiten den Kreditvertrag mitberät, ja, sondern dass auch die Banken, ich glaube, oft wichtiger sind, ja, als sich die Leute wünschen würden. Sagen wir es mal so. Ja. Ich glaube, wenn ich komme und sage, ich dachte, wir kriegen Leverage, es wird aber gar keinen geben, ja, dann werden die Leute, glaube ich, schon geknickt, weil man eigentlich immer so natürlich davon ausgeht, ja, einer macht es auf jeden Fall oder 2 Termsheets kriegen wir auf jeden Fall. Ja, weil wenn wir ja bereit sind, Equity zu geben, gibt es auf jeden Fall wen, der da auch irgendwie ein Darlehen reingibt. Das muss nicht immer so sein.
Ja, und es ist ja auch nicht so, dass ihr den Leverage ohne Grund macht, sondern der hat ja einen ganz speziellen Nutzen. Und das bringt mich dann zur Frage Nummer 3. Das andere waren alles Zwischenfragen. Warum ist der Leverage immer noch der wesentliche Renditehebel?
Das würde ich so gar nicht sagen. Ich glaube...
Das darfst du so auch nicht sagen. Du hast ja Kollegen, die alle an dem Portfoliounternehmen arbeiten und die natürlich niemals sagen würden, das macht am Ende alles der Tobias mit seiner Bank.
Nein, mache ich auch nicht, ja. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Renditehebel. Ich glaube, je größer die Transaktion wird, ne, Richtung Upper Midcap und Large Cap, umso wichtiger wird es nochmal maximal auch Leverage zu bekommen, ne, damit man den Hebel kriegt. Aber natürlich auch im Small Cap ist das ein wesentlicher Treiber, den wir natürlich unbedingt mitnehmen wollen. Ja. Ich glaube aber, ein Faktor, der neben dem klassischen Leverage-Effekt, den man so schön auch immer in der Uni durchrechnet, oft vergessen wird, ist einfach das Thema: Wir geben ja damit auch Risiko an die Bank ab. Wir geben ja weniger Equity rein, weil wir Darlehen bekommen. Ja, heißt aber auch, im unverhofften Fall, dass wirklich was passiert mit dem Unternehmen, haben wir auch weniger im Feuer stehen, weil die Bank mit uns, bin ich von meinem Punkt von vorhin, co-investiert hat hier. Ja, und ich glaube, auch das ist nochmal ein Punkt, wo man drüber nachdenkt. Ich komme da nochmal zur Rendite. Aber wir bilden uns eine Meinung, machen Due Diligence und in unserem Investment Committee entscheiden wir, ob wir da investieren wollen. Ja, wir müssen ja unsere LPs ja gar nicht mehr fragen. Wir sind im Fonds investiert und müssen das erstmal mitmachen. Aber das Gremium der Bank müssen wir zusammen mit unseren Ansprechpartnern bei der Bank komplett neu überzeugen, dass die auch Geld reingeben. Ja, und das ist oft, ne, wir kriegen da auch die Q&A-Listen rauf und runter und so weiter. Auch ein Workstream, der muss auch gemanagt werden, gerade bei einer Transaktion, die auch mal erklärungsbedürftiger ist als ich kaufe 99% Recurring Software Unternehmen. Ja, also da muss man auch wirklich dran denken, hier gibt es nochmal Leute zu überzeugen, dass sie Geld mit dazugeben sollen. Ja, und gleichzeitig in dem Wissen, klar, die kriegst du erst zurück, ja, in dem Wissen, dass sie uns dadurch hebeln, ja, aber dass deren Upside natürlich beschränkt ist.
Timmann, in die M&A-Verträge wird unheimlich viel Mühe, Zeit, Geld gesteckt, die werden minutiös verhandelt und nachverhandelt und hin und her gedreht. Wird auf die Finanzierungsverträge ähnlich viel Mühe verwandt?
Das wäre zumindest unser Wunsch. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass manchmal die Durchsetzung eines Deals etwas ernster genommen wird als die Finanzierungsverträge. Klar, man möchte zum Zuge kommen, man möchte keine Transaktionskosten haben, die sich nicht gelohnt hat. Deswegen ist der Fokus häufig schon auf den Abschluss der Transaktion gelegt und die Finanzierungsverträge laufen manchmal so ein wenig nebenbei. Das halte ich persönlich für fahrlässig. Ich sage immer, die Verhandlungsposition eines Darlehensnehmers wird niemals so stark sein wie vor dem Signing. Deswegen macht es aus meiner Sicht sehr viel Sinn, die Position möglichst am Anfang festzuzurren, seine wichtigen Punkte zu machen. Denn später dann, sei es in der Nachverhandlung, Amendment oder so etwas, Position nachzuziehen, ist immer schwieriger. Ich halte die Finanzierungsverträge aber auch deshalb für so wichtig, das haben wir jetzt auch eingangs schon gesagt, weil man sie eben 7 Jahre vor sich hat. Ich muss jetzt schon überlegen, was plane ich eben. Wir hatten jetzt schon dieses Thema Buy and Build, haben wir ausreichend besprochen. Andere Finanzierungsformen spielen aber vielleicht auch eine Rolle. Was braucht das Unternehmen? Möchte es Factoring machen? Braucht es eine Betriebsmittellinie? Ich muss mir so viele Gedanken machen und wenn ich da die Weichen frühzeitig stelle, kann ich das Geschick der Firma im Grunde von Tag 1 ganz anders führen, als wenn ich sage, ich lasse mir mal Zeit, Hauptsache ich mache den Deal und den Rest besprechen wir später. Hinzu kommt hier noch der Aspekt, das hast du, Tobi, vorher auch gesagt, dass sich die Ansprechpartner ändern. Die können sich zum Beispiel ändern im Wege der Syndizierung, dass derjenige, mit dem ich jetzt gerade am Tisch sitze und der vielleicht auch die Kreditgebermehrheit hat, die in Zukunft gar nicht mehr hat. Oder es ändern sich die Geschäftspraktiken der Bank. Es ist ja nicht unheard of, dass eine Bank plötzlich sagt, dass sie dieses LBO-Geschäft gar nicht mehr machen möchte und dann eher dazu neigt, ein Engagement auch wieder loszuwerden. Und last but not least, Ansprechpartner, das ist das, was du vorher sagtest, Tobi, ändern sich. Gerade sitze ich noch mit jemandem zusammen, mit dem ich ein ganz gleiches Verständnis zu einer gewissen Position habe. Klar kann ich mir dann die Hand geben und sagen, das besprechen wir später, aber wenn der später nicht mehr da ist, dann habe ich eventuell ein Problem.
Genau, aber vielleicht auch noch ein Punkt, den wir anfangs schon angesprochen hatten, Thema, welche Restriktionen habe ich aus meiner Finanzierungsdokumentation eigentlich für das tägliche Doing des Management? Ja, also was ist da wirklich erlaubt, was ist da nicht erlaubt? Ja, da geht es ja auch sozusagen um Baskets, um das Thema, kann ich mir nochmal eine lokale Betriebsmittellinie holen und darf ich dann eigentlich dafür Sicherheiten rausnehmen? Das kann alles total sinnvoll sein, das zu tun, aber wenn es die Doku noch hergibt, muss man danach immer nachbessern. Aber auch für die Kollegen aus dem Investment-Team, ne? Wir haben ja unsere Intercreditor Agreements und insbesondere auch unsere Nachrangvereinbarungen, die natürlich auch zum Beispiel für Vendor-Loans dann mitgelten, ja, wo dann auch schon passiert sein soll, dass kurz vor Signing ja dem Verkäufer nochmal schnell mitgeteilt wurde, dass er diese große Nachrangvereinbarung ja auch noch mit unterzeichnen soll, ja, und der erstmal aus allen Wolken gefallen ist, was das denn nun ist, ja. Und so sieht man wieder, es gibt da so viele Aspekte, ja, die einfach aus der Darlehensfinanzierung auch direkt reingreifen in das, was eigentlich die Kollegen auf der Equity-Seite sinnvoll und mit bester Motivation strukturieren wollen. Ja, dass wir immer, also ich versuche auch immer zu sagen, habt ihr daran gedacht, habt ihr dem das gesagt, dass das so ist? Ja, habt ihr dem gesagt, dass der länger laufen muss als das Darlehen? Ja, und aber so ist dann wieder das Zusammenspiel, dass es möglichst reibungslos läuft. Ja, und ich bin ja immer froh um alle Kollegen, die da immer weiter auch reinwachsen und selber mitdenken. Bin immer total froh, wenn eine Mail kommt, die eigentlich von mir hätte kommen müssen, zu irgendwelchen Finanzierungsthemen. Weil dann sage ich so, okay, cool, ja, noch einer, der mitdenkt. Ja.
Das waren schon, würde ich sagen, ein paar Antwortbausteine auf Frage Nummer 5. Warum ist Fremdkapital mächtiger als Eigenkapital? Fällt euch da noch mehr zu ein?
Ich sage mal, kommt immer darauf an, wann.
Ja. Das ist jetzt eigentlich die Juristenantwort. Es kommt drauf an, ne?
Ja, ja. Aber ich bin ja Hobbyjurist, habe ich ja schon eingangs gesagt. Ja, ich habe es jetzt nochmal versucht. Nein, also ich glaube, klar, zur Finanztheorie, die Banken stehen natürlich ganz vorne dabei, Geld zurückzukriegen. Ja, wenn irgendwas ist, da können wir uns erstmal hinten anstellen. Aber am mächtigsten wird natürlich das Fremdkapital in dem Moment, wo es schlecht läuft und ein Kündigungsgrund und ein Kreditvertrag da ist.
Da sind wir dann schon bei Frage Nummer 6. Warum gilt das Primat des Fremdkapitals vor allem in der Schieflage?
Gleiche Antwort, weil die zuerst ihr Geld zurück wollen. Ja, das ist natürlich klar. Aber da ist natürlich genau die Position, wo natürlich wirklich der Hebel und die Verhandlungsmacht extrem zu den Banken rübergeht. Ne? Und auch das ist genau der Punkt, wo man sagt, und an Tag 1 musst du schon dir ganz viele Gedanken gemacht haben, für den Was-wäre-wenn-Fall. Wer darf wann kündigen? Wie viele Freiheitsgrade habe ich? Was kann ich adjusten? Und ich sage immer, das ist am Ende wie ein guter Ehevertrag oder eine Feuerversicherung. Den machst du, keiner hat vor, morgen die Hütte anzuzünden. Ja, aber wenn das so weit kommt, dann sind viele Regelungen schon vorher getroffen, dass abgesteckt ist, was dann wie funktioniert.
Ja. Ich würde sogar noch weiter vorne ansetzen. Die Frage, liegt überhaupt eine Schieflage vor?
Ja. Der Jurist.
Ich glaube, dass es den Banken teilweise vielleicht früher auffällt, sie vielleicht auch mit einer anderen Brille draufschauen. Banken haben ganz andere regulatorische Themen und ganz andere Risikoprofile. Und ich glaube, die Antennen der Banken sind manchmal besonders fein, sodass die Frage, geht es in die falsche Richtung, häufig von den Banken aufgeworfen wird. Und wenn sie aufgeworfen wird, haben die Banken, und da komme ich auf deine Frage, Bastian, zurück, insofern eine besondere Kraft, denn die können auch durchsetzen, das von einem Dritten zum Beispiel überprüfen zu lassen. Das sind diejenigen Parteien, die dann es durchsetzen, dass ein IDWS-6-Gutachten zum Beispiel oder ein Business Review angestellt wird.
Und am Ende kann ich sogar, wenn ich einen Verstoß gegen Covenants habe, durchaus ja auch geschäftspolitische Einflüsse nehmen. Und kann Dinge verhindern, die ihr auf der Equity-Seite vielleicht für gut und wichtig findet, oder?
Absolut, aber dann ist wieder das Primat, die Bank will zuerst ihr Geld zurück. Ja, das heißt, wenn es eine Schieflage tatsächlich vorliegt, ja, und dann auch externe Berater reinkommen, dann geht es natürlich genau in die Richtung und dann ist nicht mehr das Upside und das Wachstum und das Investment in den nächsten Standort auf der Agenda, ja, sondern erstmal, dass genug Cash unten rauskommt, dass der Kapitaldienst bedient werden kann. Und das ist natürlich vielleicht nochmal ein Thema, dass wir natürlich auch wissen, dass die Debtfonds natürlich schon ein bisschen geländegängiger sind in so einer angespannten Situation und die Banken natürlich einfach regulatorisch in einem viel engeren Korsett sich bewegen müssen. Die können da auch teilweise natürlich nicht anders, weil sie nicht dürfen.
Als Bankenberater muss ich jetzt natürlich auch dazu sagen, dass Banken selbstverständlich keinerlei Einfluss auf geschäftspolitische Entscheidungen nehmen.
Ja, ganz genau. Ganz genau. So, nun ist das sicherlich so, das wissen wir alle, dass das Fremdkapital, wenn es schief läuft, großen Einfluss hat. Das ist erstmal einfach eine Tatsache. Die Frage ist, kann ich das ein bisschen abmildern, indem ich vorher Finanzierungsverträge aushandeln, die für den Fall der Fälle ein bisschen vorteilhafter für den Eigenkapitalgeber sind? Oder ist das nicht ein Wunschtraum?
Wir versuchen es natürlich so vorteilhaft wie möglich zu unseren Gunsten zu verhandeln, ja. Was einen natürlich am Tag 1, wo wir eine super Transaktion angucken, ne, wo wir einen Businessplan haben, der soll ja in den Himmel wachsen die nächsten Jahre, tut man sich natürlich oft schwer, ein Argument zu finden, warum man denn hier und da nochmal die Vereinbarung für sich selber gerade optimieren will, für den Fall, dass es irgendwie schlecht läuft. Ne? Und die Bank sagt natürlich auch immer, ihr kennt ja unsere Interessen und was wir hier sehen müssen auch. Ja, aber oft, ne, ist auch in Super-Senior-Strukturen zum Beispiel, ne, wo man natürlich nochmal eine Schicht mehr Darlehensgeber drin hat, ne, wo ich sage, wie weit ist die Strecke, bis dann auch der Super-Senior-Darlehensgeber selbst kündigen darf oder nicht und ich mit noch einem sprechen muss, weil der auch nicht mehr stillhalten muss. Ja, also wenn man da an Tag 1 mit einem gut beraten ist als Darlehensnehmer, ja, und da gute Regelungen findet und lange Fristen findet und viel Möglichkeiten findet, das hinauszuzögern, ist das natürlich gut. Und da geht es auch gar nicht darum, es nur hinauszuzögern. Am Ende ist es ja oft einfach das Thema, wie lang kann ich ohne tatsächlich vorliegenden Kündigungsgrund noch versuchen, die Lage zu verbessern. Ja, und zu sagen, es war zwar knapp, aber jetzt hat es wieder hingehauen. Ja, das ist ja letztendlich nicht nur der Net Leverage Covenant oder ähnliche, man kann dagegen ganz andere Vorgaben noch verstoßen, die einen auch irgendwie in Kündigungsgrund treiben können. Ja, aber wieder zurück zur Feuerversicherung. Da ist in AGB auch ganz klar geregelt, wann wird gezahlt, wann wird nicht gezahlt. Ja, und ich glaube, das ist einfach teilweise noch wichtiger, als es perfekt zu optimieren für so eine Situation, zu sagen, habe ich alles sinnvoll geregelt und ist alles allen wirklich klar, was jetzt passieren darf.
Ja. Also was auf jeden Fall klar ist, ist, dass in der Schieflage alle Seiten nochmal ganz genau in die Verträge reingucken. Das führt uns nochmal zurück an den Anfang, wo die Verträge verhandelt werden und führt mich zu meiner Frage Nummer 7. Wieso werden auch die Finanzierungsdokumente neben den Darlehensverträgen unterschätzt?
Da gibt es im Wesentlichen aus meiner Sicht zwei Gruppen von Finanzierungsdokumenten, die unterschätzt werden. Das eine hat Tobias gerade auch schon angesprochen, das ist die Frage, wer darf eigentlich was, wenn es schief läuft. Da denke ich jetzt insbesondere an das Intercreditor Agreement, das im Grunde alle Stakeholder in so einer Transaktion an einen Tisch bringt. Da habe ich die Fremdfinanzierer, da habe ich die Gesellschafter, da habe ich die Gesellschaft, da habe ich die Gruppengesellschaften, da habe ich vielleicht Verkäufer. Also jeder, der irgendein Interesse an der Transaktion hat, ist dort Partei und es wird minutiös geregelt, wer hat wann etwas zu sagen und wer sitzt hinterm Lenkrad und wer sitzt nur hinten und muss gucken, was passiert.
Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ein wesentlicher Punkt. Ja? Wenn es schlecht läuft, was wird nie passieren? Die Bank, wenn Liquiditätsbedarf ist, wird nie alleine Geld reingeben. Ja? Entweder müssen die Eigenkapitalgeber nochmal unterstützen. Ja? Da sage ich auch immer aber auch klar, Rolle vom Eigenkapital ist hier, Liquidität zur Verfügung zu stellen, dass das Geschäft weiterlaufen kann und sich erholen kann und es nicht Banken-Bailout, ja, und einfach 50% Sondertilgung durch EK. Ja, da hat jeder halt vorher auch seine Rolle und seine Verträge, ja, wo er unterwegs ist. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn, dann geben eben die Eigenkapitalgeber was rein oder natürlich zusammen, weil das sind ja auch unsere Co-Investoren und so versuchen natürlich wir auch, in so einem Fall zu gucken, dass jeder einen Beitrag leistet, ja, ob der Cash oder Non-Cash ist, kann man mal gucken, ja, aber auch da ist auch meine Erwartungshaltung, ja, dass man sich nicht einseitig auf irgendeine Maximalposition und ich habe halt jetzt einen Kündigungsgrund zurückzieht, sondern dass man auch den Stakeholder und den Co-Investor Fremdkapital mit an Bord hat, um Themen zu lösen und für beide eine Win-Win-Situation zu schaffen, dass es wieder laufen kann.
Aber da ist man dann eigentlich jenseits aller Finanzierungsverträge in einem Bereich, wo man sich einfach auf einen Kompromiss verständigen muss.
Natürlich. Also auf der einen Seite, klar, haben wir auch schon gesagt, solange es gut läuft, guckt keiner einen Vertrag. Und wenn es schlecht läuft, gucken die Leute plötzlich, was haben wir eigentlich damals vereinbart und was kann ich jetzt und was darf ich jetzt? Und nichtsdestotrotz, genauso wie ich immer sage, der Kaufpreis für ein Unternehmen, wenigstens in dem Marktsegment, wo wir sind, wird nicht akademisch im DSCF-Model etc. ermittelt, sondern ja, das ist wichtig, aber am Ende passiert das am Verhandlungstisch, was am Ende bezahlt wird und in welcher Struktur. Ja, und genauso ist es auch da. Klar kann man sich immer für einen Worst Case auf den Wortlaut des Vertrages und auf seine Rechte zurückziehen, aber unterm Strich müssen wir heute reden. Und dann schaut man, wie man eine Lösung findet.
Jetzt seid ihr in dem Small-Cap-Segment unterwegs, geht ein bisschen ins Mid-Cap rein. Warum sind da Finanzierungen viel schwieriger, ist die Frage Nummer 8.
Ich würde fast sagen, spannender und ein bisschen herausfordernder, weil es gefühlt wieder weniger standardisiert ist. Ne? Ab einem gewissen Marktsegment 10, vielleicht auch 20 Millionen EBITDA, da freuen sich die Debt-Advisor, da kloppen sich die Debt-Fonds und die Banken drum, wer es machen darf, weil es A, nicht viele Targets gibt und B, natürlich das Risikoprofil von einem größeren Target anders ist als von einer 3 Millionen EBITDA Unternehmung. Ja? Und so ist natürlich die Auswahl, die wir haben an möglichen Finanzierungspartnern, gerade unter 5 Millionen EBITDA, überschaubar. Ja? Also wenn mich dann wer fragt, wen hast du denn noch angesprochen, sage ich, du weißt, wen es noch gibt. Ja, also die kennen sich da auch alle. Und so ist es natürlich aber auch in dem Bereich so, dass eben auch die Firmen eben nicht nur durch die kleine Größe, sondern eben dadurch, dass es einfach kleinere Organisationen sind, dass die oft, ich sage immer, zeigen mir ein IT-Unternehmen, das in 2000ern gegründet wurde, was heute so groß ist, was keine Kundenkonzentration hat. Die sind immer mit irgendeinem Kunden groß geworden oder mit zwei. Ne? Und so hast du halt Herausforderungen, die ja klar aus einer Kreditgebersicht immer ein Thema sind, ja, weil nicht überall eh schon die grünen Haken sind und du nur sagst, wie weit kann ich mit der Marge runter, dass ich es rechne, ich will den Deal machen, sondern, wieder zurück zum Punkt vorher, du musst die und deren Gremium überzeugen, dass das, obwohl es mal ein, zwei Schönheitsfehler gibt, ein guter Deal ist, den gemeinsam zu machen. Ja, also weniger zur Auswahl und gleichzeitig eigentlich mehr Arbeit, mehr Überzeugungsarbeit, mehr Q&A, bis man wen hat, mit dem man mit guten Terms das auch machen kann. Also es ist bei mir jetzt selten der Fall, dass ich 7 Termsheets da liegen habe und sage, mit wem mache ich es denn nur und wen kriege ich denn nochmal 10 Basispunkte runter, ja, sondern meistens sind es halt 2 oder 3. Und dann ist wieder die Frage, wer passt denn jetzt besser, welche Struktur ist denn besser geeignet für die Finanzierung, wer ist vielleicht ein bisschen geländegängiger, wenn es künftig um Buy and Build geht oder kann ein bisschen mehr Volumen mitgehen. Aber das ist natürlich ein anderes Spiel, ne, als das im klassischen Midcap oder Upper Midcap der Fall ist, wenn es um Finanzierung geht.
Und auch hier wieder die Frage,
auch deine Beobachtung, Tillmann, du bist ja nicht nur im Small-Cap-Segment unterwegs und wenn wir mal uns den Markt angucken, wo es über ein bisschen größere zweistellige Millionenbeträge geht, dann erzählen uns zumindest die Debt Advisor, ist es zum Teil schon ganz schön schwierig, überhaupt ein Konsortium zustande zu bringen. Und das wird auch gerne als Grund angeführt, warum Debt Funds zum Zuge gekommen oder vielleicht sogar mal ein Nordic Bond aufgelegt wird, weil es dann tatsächlich die Banken in der Zahl auch nicht gibt, die es schaffen, das ganze Finanzierungsvolumen zu stemmen.
Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Das hatte ich auch vorher schon mal kurz angesprochen, dass es in der Vergangenheit einige Häuser gab, die die geschäftspolitische Entscheidung getroffen haben, das LBO-Geschäft gar nicht mehr zu machen. Insofern gibt es da schon nicht mehr so viele Anbieter. Da tun sich die Private Debt Funds im Moment sicherlich leichter, auch weil der Trend ja, das haben wir heute auch schon mehrfach angesprochen, zu diesen Add-on-Plattformen gibt. Und das ist ein Geschäft, das können die Private Credit Anbieter sehr leicht stemmen. Und die haben eben nicht diese regulatorischen Themen, dass sie für jede neue Akquisition im Grunde ins IC müssen, sondern die können am Anfang entscheiden, das macht Sinn, das klingt schlüssig und wir vertrauen den Sponsoren. Und deswegen können wir schon heute eigentlich überschüssig Liquidität zur Verfügung stellen und vertrauen darauf, dass die richtig angelegt wird.
Ja, das ist richtig. Also Banken würde ich auch immer sagen, wenn es um Akquisitionsfazilitäten geht, wenn die zugesagt sein sollen, dann sind die immer relativ auf dem hinteren Fuß, wie viel denn hart zugesagt ist und wie viel ich, wenn ich denn alle Kriterien aus dem Akquisitionskonzept erfülle, ziehen kann, ohne dass die noch was machen können. Ja, da sagen die lieber, ja, zieh mal, na, und dann machen wir nochmal 5 Millionen wieder zur Verfügung. Ja, also sind auch deren Gremien ein bisschen vorsichtiger unterwegs.
Und um auf deine vorherige Frage zurückzukommen, im Small-Cap-Bereich wird das dann eben deshalb nochmal schwieriger, weil im Small-Cap-Bereich die Zahl der Debt-Fonds nochmal geringer ist. Also ein Debt-Fonds zu überzeugen, im Small-Cap-Segment tätig zu werden, wird mit Sicherheit schwierig. Und wenn ich also im Small-Cap-Bereich sowas vorhabe, dann habe ich vielleicht eine Handvoll Finanzierer, die in Frage kommen.
Also gerade bei Debt-Fonds würde ich sagen, fast vielleicht sogar weniger als eine Handvoll, ja, die ich jetzt ansprechen würde. Ne? Aber ich kenne auch nicht alle, aber ich kenne sicher viele. Und da bist du dann doch oft wieder bei einer klassischen Bank. Aber vielleicht auch teilweise genau deswegen, der Debtfonds gerade im Small Cap hat natürlich eine gewisse Renditeerwartung. Ja, und dann hast du halt oft die klassische Break-Even-Rechnung, wo du sagst, es ist immer noch ein kleines Target. Der gibt mir vielleicht gar nicht einen ganzen oder anderthalb Turns mehr Leverage da drauf, sondern nur ein bisschen. Aber der will irgendwie 50-60% mehr Marge haben als die Bank. Wenn du das natürlich in dein Modell reintickerst, dann bist du schnell dabei, wo du sagst, okay, da kommt am Ende eigentlich für mich im Eigenkapital das Gleiche raus. Nur in dem Fall mit dem Debtfonds habe ich viel mehr Cashflow zum Debtfonds geschoben, ja, über die teurere Finanzierung. Na, dann kann ich auch vielleicht ein bisschen mehr von meinem Equity deployen, ne, weil meine LPs wollen ja auch was haben. Ne, und dann ist ja oft dann die Bank doch wieder der bessere Partner dafür.
Wenn wir das jetzt alles mal zusammenbinden, was wir so besprochen haben in den vergangenen, weiß nicht, 45 Minuten oder so, dann kommt, glaube ich, klar raus, dass es für die Laufzeit des Investments sehr sinnvoll ist, dass man sich vorab Gedanken gemacht hat, wie man das eigentlich finanzieren. Ist das auch für die Phase davor, für den Bieterprozess, also für den Moment, wo man gar nicht weiß, ob man zum Zuge kommt, ein Vorteil, wenn man die Finanzierung schon strategisch mitgedacht hat?
Das würde ich jetzt mal auf jeden Fall unterstreichen, denn ich muss eventuell in dieser Phase ja auch gerade den Verkäufer überzeugen, dass ich der richtige Käufer bin. Und wenn ich dem Verkäufer bereits sagen kann, mit wem ich die Finanzierung plane und was das für das Unternehmen und das zukünftige Wachstum bedeutet, habe ich da in einem Prozess mit Sicherheit einen großen Vorteil.
Ich glaube auch. Gleichzeitig fragen natürlich immer die Verkäufer und deren Anwälte, könnt ihr es auch All Equity machen? Ja, was wir natürlich dann auch erstmal bejahen. Und da sind wir auch beim Thema Debtfonds oder nicht. Ja, oft ist genau das auch nochmal mit Teil des Pakets, warum sich jemand für uns entscheidet, weil ich halt sage, hey, eine Sparkasse oder eine Volksbank, vielleicht nicht deine vor Ort, aber eine Sparkasse oder Volksbank wird hier mitfinanzieren, ja, und nicht Fonds, dessen Namen ich noch nie gehört habe, der übrigens in Luxemburg sitzt. Ja, also das ist, also im Small Cap, sagen wir, es menschelt da ganz viel, ne, und oft sind das auch Entscheidungen oder auch Deals, die wir gewinnen, wo wir nie dran geglaubt hätten, dass wir überhaupt irgendwann in der letzten Runde sind oder so. Und da sieht man auch, Gott sei Dank, dass auch den Verkäufern oft das Thema eben Menschlichkeit, ja, und nicht nur der letzte Euro immer am wichtigsten ist. Oder andersrum, ich glaube, Transaktionen, wo wirklich auf den letzten Euro hin optimiert wird, werden selten die sein, wo Maxburg sich engagiert bis zum letzten Tag und auch wirklich zuschlagen will. Weil das sind dann meistens auch die Leute, die auch sagen, ich bin dann auch weg. Ja, ihr dürft dann Manager suchen, ja, und in 6 Monaten bin ich weg und ich nehme das Geld. Ja, und die Leute, die sagen, na, wer ist denn jetzt dann der hier einen Hut auf hat mit der Mehrheit der Anteile? Mit wem will ich das machen? Na, und ist mir da eine gute Partnerschaft vielleicht irgendwie ein bisschen weniger Kaufpreis doch wert, wenn ich eh in ein paar Jahren den vollen Exit dann mache, wenn es in Secondary geht?
Wenn ihr es All Equity machen könnt, wieso macht ihr das nicht routinemäßig und finanziert dann ganz in Ruhe später genau so, wie ihr es braucht?
Weil wir eine ganz langweilige, total deutsche Struktur sind, ja, und deswegen viel restriktiver Geld recyceln. Also wir können eigentlich nur Proceeds recyceln, ja, die rauskommen, aber so klassische Equity Bridge, wie ich das in Luxemburg machen würde, kann ich laut dem BMF-Schreiben in Deutschland nicht machen mit einer vermögensverwaltenden Struktur. Das Geld ist dann im Grunde, ich sag mal, verbrannt. Das muss ich sofort zurückschütten wieder nach ein paar Monaten an meine Investoren, ja, und kann es eigentlich nicht wirklich recyceln in der Art und Weise. Ja. Ist natürlich, wie du ganz richtig sagst, eigentlich für unsere Struktur, aber auch das wieder vielleicht spannend für jemanden, der sich sagt, für wen entscheide ich mich? Ne? Kommt das Geld über eine deutsche KG, total langweilig, oder ist da ein SICKAF-Reif aus Luxemburg, wo ich sage, alles Hokuspokus, keine Ahnung, wer da dahinter steht. Macht es natürlich einmal ein bisschen komplexer fürs Closing, weil wir müssen immer gucken, dass alles gleichzeitig passiert, ja, und eben nicht, wie du sagst, ach, ich mach's mal All Equity und dann ziehe ich die Finanzierung nach und tausche da irgendwie meinen großen Shareholder Loan gegen Senior Debt.
Also wir haben jetzt lange darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das Thema Finanzierung ein bisschen höher zu gewichten. Tilman, wenn mich meine Marktbeobachtung nicht täuscht, dann nimmt die Zahl der Finanzierungsspezialisten bei den Finanzinvestoren langsam, aber stetig zu über die letzten Jahre. Ist das ein Zeichen dafür, dass noch mehr als ihr zwei eure Thesen verstanden haben?
Würde ich so sagen. Also ich finde es auch, dass man das sehen kann, dass tatsächlich immer mehr Häuser versuchen, diese Kompetenz in-house zu halten. Es geht ja auch nicht immer nur um die Anbahnung von Neugeschäft, sondern auch um die Verwaltung von Bestandsgeschäft. Es ist eine wichtige Frage, dass jemand die bestehenden Portfoliogesellschaften im Auge behält und dann auch den richtigen Zeitpunkt entscheidet, wann es sich lohnt zu refinanzieren oder eine Rekapitalisierung anzustoßen. Und ich glaube, ja, das kann einen entscheidenden Vorteil dann bei dem Overall Return eines Funds machen, wenn er diese Kapazitäten intern hat und dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr Vorteile erwirtschaften kann.
Siehst du auch immer mehr Kollegen?
Nochmal anders drüber nachgedacht, allein auch aus einem Business Case raus. Ich sehe ja auch, oder auch ihr wahrscheinlich, dass immer mehr Leute aber andersrum auch standardmäßig mit Debt Advisern arbeiten. Ne? Und wenn ich zweimal im Jahr einen Deal mache und zweimal einen Debt Advisor bezahle, dafür kann ich mir, glaube ich, schon einen guten internen Kollegen auch holen, ja, der das macht, aber eben noch mehr in der Zeit, wo gerade kein neuer Deal gemacht wird. Ja. Und auch ganz platt, aber das bin vielleicht jetzt auch ich mit dem klassischen hier Bankkaufmann-Hintergrund, wenn es halt dann beim Zukauf, ja, bei der VR-Bank vor Ort erstmal die Leute kalte Füße kriegen, weil man da eine Kontoverpfändungsanzeige hingeschickt hat, ja, dann kann ich, glaube ich, so die gleiche Sprache spreche, denen nochmal schneller erklären, dass das ja alles nicht schlimm ist und dass sie das Konto bitte nicht sperren müssen. Ja, auch das ist halt, glaube ich, ein Vorteil für einen Fonds und für ein PE-Haus, wenn ich das einfach intern aus Bordmitteln machen kann. Klar, Tilman ruft da auch gern an, glaube ich, ja, aber der schreibt mir dann vermutlich eine Rechnung, ja, aber das geht viel schneller.
Das Protokoll, ne? Tilman schüttelt den Kopf.
Also einfach auch so Kleinigkeiten, ja, wo man sagt, die sind irgendwie in einer Financing-Expertise, ja, die hat auch bisschen Zahlungsverkehr, bisschen Kontoführung, bisschen Versicherung, ja, also könnt mich alles fragen, ja, geht, ne, das macht schon Sinn, das zu haben. Und wie gesagt, wenn ich sage, nur für die Origination habe ich zweimal im Jahr einen mittleren sechsstelligen Betrag für einen Debt Advisor ausgegeben, kann ich mir auch gern wen holen, den ich da gut auslaste. Frage ist halt eher, wie viele solche Schweizer Taschenmesser gibt's denn eigentlich?
Ja. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube ja, die Zeichen stehen auf mehr interne Kompetenz, insbesondere vielleicht auch, da haben wir noch gar nicht so gesprochen, wegen des Themas Adjustierungen. Die Zeit, dass man Standard, Kreditverträge, Banken, Formulare unterschreibt, sind, glaube ich, schon vorbei. Es geht mehr in die Richtung, dass man maßgeschneiderte Verträge abschließt. Ich finde, das hat sich auch sehr in der Covid-Zeit geändert. Was da adjustiert wurde, ist ja fantastisch. Und das sind halt Sachen, die ich in einem Standardformularvertrag nicht hinbekomme. Und da gibt es unterschiedliche Punkte, die für unterschiedliche Häuser unterschiedlich wichtig sind. Und da macht es auch wieder Sinn, intern jemanden zu haben, der das nachverfolgt und durchsetzt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also es braucht dich, Tobias, es braucht dich da, wo du bist. Es bräuchte dich auch noch an anderen Stellen. Ich verstehe deine These, dass es so viele Leute wie dich nicht gibt. aber die können ja nachwachsen. Und einige von denen haben wir heute vielleicht ein klein bisschen ausgebildet, ein bisschen vielleicht auch angefixt, dass das eine interessante Rolle sein kann. Dafür und für die Thesen, die ihr eingebracht habt, ich in Fragen umformuliert und ihr dann wiederum beantwortet habt, sage ich euch meinen ganz herzlichen Dank. Den Zuhörern sage ich wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com